Bist du bereit, 10 Tage tief in die Divamukti-Yoga-Methode einzutauchen? Oder bist du vielleicht Yogalehrerin und brauchst neue Impulse und Inspirationen? Dann komm jetzt mit zu unserem 75-Stunden-Teacher-Training in Berlin von Ende November bis Anfang Dezember. Wir freuen uns auf dich. Alle Infos findest du auf der Webseite www.peaceyoga.de. Und jetzt viel Spaß mit der nächsten Episode meines Podcasts. Die 5 Säulen, sagt schon der Name, stehen natürlich auf einem Gerüst, auf einem Fundament. Oder wir könnten sagen, die 5 Säulen tragen etwas. Sie tragen die Jivamukti-Yoga-Methode und verbinden sie, wie Säulen das nun mal machen, bildhaft gesehen vielleicht mit dem Untergrund, mit der Erde. Herzlich willkommen zu dieser Folge meines Podcasts Ist das noch Yoga? Vom Suchen und Finden der Erleuchtung. Ich bin Moritz und mit diesem Podcast möchte ich Impulse setzen, Ideen teilen und eigentlich niemals genaue Antworten festlegen oder finden. In dieser Podcast-Folge haben wir ein Thema, wo es um Jivamukti-Yoga geht. Ich bin Jivamukti-Yoga-Lehrer, ich leite ein Jivamukti-Yoga-Studio in Berlin, bin Teil der Jivamukti-Yoga-Lehrer-Ausbildungen und deswegen liegt mir diese Methode natürlich besonders am Herzen. Und es gibt ein Grundgerüst in dieser Methode, nämlich die 5 Säulen. Und über diese 5 Säulen möchte ich heute gerne sprechen. Und auch wenn du nicht in der Jivamukti-Yoga-Methode zu Hause bist, dann hoffe ich doch, dass diese 5 Säulen auch dich inspirieren können, mal zu schauen, wie in deiner Praxis, deinem Unterricht oder deinem Leben diese 5 Säulen vielleicht eine Rolle spielen könnten oder bei welchen du Lust hast, sie ein bisschen mehr in den Vordergrund rücken zu lassen. Die 5 Säulen des Jivamukti-Yoga sind Ahimsa, Gewaltlosigkeit, Nada, der Klang oder die Vibration, Bhakti, die Hingabe an etwas Göttliches, Shastra, das Studium der Schriften und Dhyana, die Meditation oder Konzentration. Und du siehst, wenn du das Video anschaust, dass ich meine Hand hier so nach oben halte mit den 5 Fingern. Und tatsächlich ist die Story der 5 Säulen so, dass Sharon Gannon und David Life, die Gründer der Jivamukti-Yoga-Methode, angefangen haben, in den 80er Jahren zu unterrichten und alles, was sie von ihren Lehrenden gelernt haben, weiterzugeben. Und dann irgendwann der Moment kam, wo andere gesagt haben, Mensch, ich finde es gut, was ihr macht, ich möchte das auch unterrichten, ich möchte das auch weitergeben. Und durch diese Anfragen und Fragen, was Jivamukti-Yoga überhaupt ist, entstand dann das erste Teacher-Training. Im Übrigen sagt Sharon und David bis heute, alleine durch die Fragen der SchülerInnen kann eine lehrende Person überhaupt da sein. Denn nur durch die vielen Fragen werden wir als diejenigen, die etwas weitergeben, ja herausgefordert, immer wieder neue und genauere und präzisere Antworten zu finden auf eben diese Fragen. Und so gab es dann die ersten Jivamukti-Yoga-Teacher und Sharon ging in die Klassen und hatte den Eindruck, Mensch, irgendwie fehlt hier eigentlich noch was. Was mache ich denn anders oder was habe ich noch nicht richtig weitergegeben? Und so guckte sie dann auf ihre Hand mit den 5 Fingern, die verbunden sind mit einem großen Ganzen, nämlich mit der Hand selber und dem restlichen Körper natürlich. Und so dachte sie, okay, wir brauchen irgendwie Säulen, 5 Stück. Und so sind diese Zahl 5 überhaupt gekommen. Die 5 Säulen, sagt schon der Name, stehen natürlich auf einem Gerüst, auf einem Fundament. Oder wir könnten sagen, die 5 Säulen tragen etwas. Sie tragen die Jivamukti-Yoga-Methode und verbinden sie, wie Säulen das nun mal machen, bildhaft gesehen vielleicht mit dem Untergrund, mit der Erde. Und ich weiß noch, dass ich in meinem 300-Stunden Jivamukti-Yoga-Training, damals brauchte man 5 Essays, die man vorher einreichte, geschrieben habe, sinngemäß, dass Asana ja nur eine untergeordnete Rolle spielt. Wenn du selber schon mal in einer Jivamukti-Yoga-Stunde warst, dann weißt du ja, dass es da sehr, sehr viel Asanas meistens gibt. Und so wurde ich natürlich dann dazu befragt und darauf hingewiesen, dass doch Asana eine sehr große Rolle spielt. Und so kam mir die Idee, der Gedanke, dass die Asana vielleicht so eine Art Fundament bilden könnten für diese fünf Säulen. Anders ausgedrückt, die Asana-Praxis ein Fundament, ein Weg sein kann, ein Vehikel, ein Werkzeug, um eben diese fünf Säulen erlebbar zu machen. Damit sie eben nicht nur theoretisch sind, so wie ich jetzt gleich über die fünf Säulen kurz mit dir reden möchte und Dinge mit dir teilen möchte, sondern dass sie erfahrbar und erfühlbar werden. Dhyana, Meditation. Das ist natürlich das, was am einfachsten umsetzbar ist, indem wir uns hinsetzen und meditieren oder andere Formen der Meditation in unsere Praxis mit einfließen lassen. In Jivamukti Yoga Open Klassen, das ist eins der wahrscheinlich bekanntesten Jivamukti Yoga Formate, Yoga Klassen Formate, gibt es immer mindestens 5 Minuten Meditation. In den allermeisten Fällen ist das eine Meditation in 3 Schritten, nämlich wähle deinen Sitz, sei still und fokussiere auf das Mantra, lass los. Shastra, das Studium von Schriften. Shas bedeutet zu instruieren, anzuleiten und Shastra ist also das Instrument, die Nachsilbe Tra weist darauf hin, das Werkzeug für Anleitungen, also mit anderen Worten Schriften. Und da gibt es natürlich im Laufe der Jahrhunderte, Jahrtausende, wahnsinnig viele Schriften, die sich in irgendeiner Weise mit Yoga beschäftigen oder mit den Vorläufern des Yoga, mit der Yoga-Philosophie und angrenzenden philosophischen Systemen, die sich zum Teil widersprechen, die andere Ideen haben, die Dinge neu aufgreifen, die Dinge neu zusammensetzen, die Dinge neu systematisieren. Also allein diese Säule könnte ein mehrere Leben wahrscheinlich füllen, wenn man sich mit all den bestehenden Shastras und den immer weiter dazukommenden Shastras beschäftigen würde. Wie kann das jetzt in eine Klasse kommen? Zum Beispiel in Form des Fokus des Monats. Auf der ganzen Welt, in allen Jivamukti Yoga Open Classes, wird immer ein Fokus des Monats unterrichtet. Oder der bildet die Basis für die Klasse. Geschrieben ist er von anderen Jivamukti Yoga Lehrenden, in jedem Monat meistens eine andere Person. Und so könnte zum Beispiel das Thema sein, Leben im Jetzt, und dann ist das Yoga-Sutra, das dazu passen könnte, Atha Yoganu Shasanam, jetzt folgt die Unterweisung im Yoga. Und so könnte man in jeder Klasse dieses Sutra mit den Menschen chanten, eine Übersetzung und vielleicht eine Interpretation dazu geben. Und so hätte man Shastra mit eingebaut. Oder man spielt gesprochenes Wort ab. Von anderen Menschen, wenn man sich vielleicht gerade nicht so sicher ist, wie man Dinge formulieren kann, gibt es vielleicht Aufnahmen von anderen, die dazu etwas sagen könnten. Oder man liest tatsächlich etwas vor, aus dem Yoga Sutra, aus der Bhagavad Gita, aus der Hatha Yoga Pradipika, aus einer Interpretation dazu oder einen anderen Text, die sehr vielzahlig gibt. Zu Shastra gehört auch das Studium von Sanskrit und das sich Beschäftigen mit der Aussprache von Sanskrit und so weiter, dem Chanten von Mantra etc. Nada, der Klang. Auch hier könnten wir natürlich chanten und können durch das Singen von Mantra oder das Singen von Kirtan die Idee der Beschäftigung mit Klang in die Klasse bringen. Nada spielt auch eine zentrale Rolle in vielen Hatha-Yoga-Texten, auf jeden Fall in der Hatha-Yoga-Pradipika, ja, wo es heißt, sinngemäß, zitiere ich jetzt, dass in dem Erleuchtungsmoment, in dem Moment von Yoga, von Raja-Yoga zum Beispiel, wie es da manchmal genannt wird, wir wieder in der Lage sind, den kosmischen Klang, den Urklang hören zu können. Manche sagen, dies sei der Klang von Om, manche sagen, es sei noch jenseits davon. Auch hier möchte ich jetzt nicht weiter auf diese Ideen eingehen, aber es ist die Idee, dass Klang mehr ist als nur das, was wir hören können. Auch wenn das äußere Hören wahrscheinlich der erste Schritt ist zum inneren Hören. Zunächst mal unser äußeres Hören zu verfeinern. Das ist im Übrigen der Grund, warum wir in Jivamukti-Yoga-Klassen versuchen, alles möglichst genau anzusagen, überhaupt die ganze Zeit so viel sprechen und fast nichts vormachen, damit wir uns als Übende darin üben können, genauer hinzuhören und zu versuchen, mal durch das Ohr zu verstehen, was gemeint ist und das dann in unseren Körper umzusetzen. Natürlich mit dem langfristigen Ziel, auch in der Welt um uns herum immer besser in der Lage sein zu können, zuzuhören. Musik von außen kann auch eine Form von Nada, von Schwingungen sein, die ganz bewusst eingesetzt wird, möglichst so, dass sie die Praxis unterstützt, dass sie nicht gegen die Praxis arbeitet, sei es mit dem Rhythmus, der vielleicht für den Atem sinnvoll ist, mit den Klängen, die bestimmte Bereiche im Körper oder Emotionen ansprechen, oder mit Mantras, die abgespielt werden. Wir haben also bis jetzt Nada, Shastra und Dhyana. Das nächste, was ich gerne besprechen möchte, ist Ahimsa, Gewaltlosigkeit. Der Versuch, als eines der fünf Yamas von Patanjali zum Beispiel, so wenig Leid wie möglich in der Welt entstehen zu lassen. Wie kann das jetzt wirklich in die Yoga-Praxis kommen? Zum Beispiel, indem wir sehr, sehr oft singen, Loka Samasta Sukhino Bhavantu, mögen alle Wesen überall glücklich und frei sein. Einfach mal den Wunsch zu äußern, dass ich möchte, so gut ich es eben kann, mit dem, was ich tue, was ich sage, was ich denke, einen Beitrag dazu zu leisten, dass es ein bisschen weniger Leid auf dieser Welt gibt. Und es fängt an mit dem, was ich kaufe. Ja, wie ich mit den Leuten spreche, die mir täglich begegnen und vor allem, wie ich über sie denke. Und da können wir, glaube ich, alle üben. Ja, nehmt es immer als Übungsfeld. Das finde ich persönlich eine schöne Herangehensweise, dass wir da gar nicht immer die Perfektion anstreben müssen, sondern es so gut es geht versuchen. Ahimsa wird manchmal auch gewertet als eine Gewaltlosigkeit gegenüber uns selbst. Zumindest Patanjali hat ja diese beiden Kategorien, Yama und Niyama, die fünf Yamas, die eher nach außen gewandt sind, und die Niyamas, die eher unser eigenes Leben und unsere innere Praxis betreffen, sodass zumindest man denken könnte, dass Ahimsa hier vor allem mit der Gewaltlosigkeit gegenüber anderen zu tun hat. Gleichzeitig ist Gewaltlosigkeit natürlich und Achtsamkeit mit uns selber ebenso wichtig. Vielleicht hat es dann einfach nur einen anderen Begriff oder eine andere Definition. Ahimsa im Unterrichten, wenn wir Yoga-Lehrende sind, welche Wortwahl treffen wir? Wie inklusiv können wir unsere Wortwahl zum Beispiel versuchen zu gestalten? Wie inklusiv können wir überhaupt unseren Yoga-Unterricht gestalten? Da gibt es im Übrigen immer Grenzen, aber wie können wir es zumindest innerhalb derer Gruppe, die vor uns ist, so inklusiv wie möglich gestalten? Ahimsa spiegelt sich im Jivamukti-Yoga natürlich auch durch einen veganen Lifestyle wider, den wir versuchen zu leben, so gut wir es können, in den Jivamukti-Yoga-Studios auch zu promoten und Aufklärung zu leisten. Denn ganz oft wissen viele Menschen nicht, dass zum Beispiel eine Kuh immer nur dann Milch gibt, wenn sie gerade ein Kalb geboren hat und deswegen immer und immer wieder schwanger werden muss, ihr in den meisten Fällen auch das Kalb weggenommen werden muss, damit die Milch für uns zur Verfügung steht. Und allein das Teilen so eines Fakts kann so viele Impulse setzen, die zum Nachdenken anregen. Oder wir verkaufen nur vegane Dinge in den Jivamukti-Yoga-Studios zum Beispiel. Oder wenn wir ein Jivamukti-Yoga-Retreat veranstalten, geben wir unser Bestes, dass dort auch veganes Essen für alle Teilnehmenden zur Verfügung steht. Ein letzter Punkt, eine letzte Idee, Ahimsa in den Unterricht zu bringen, ist die Idee von Asana zu begreifen, als die Verbindung zur Erde. Darüber habe ich schon in anderen Podcast-Folgen gesprochen, etwas sehr Jivamukti-Yoga-Eigenes. Die Asana-Praxis also als etwas zu sehen, das unsere Verbindung zur Erde reflektiert, verfeinert und hoffentlich in Balance bringt. Also wie gehe ich mit anderen um? Und auch dort kann natürlich Ahimsa entstehen, wenn ich mich immer wieder in einen Baum verwandle, in eine Krähe, in einen Hund, immer wieder diese Formen der Welt annehme, immer wieder mich in einen Fisch verwandle, dann wird es wahrscheinlich immer unwahrscheinlicher, dass ich einem Fisch Leid zufügen möchte, weil ich ja schon selber einer war. Die letzte von den fünf Säulen, ohne dass es da jetzt eine Reihenfolge gibt, die ich hier jetzt heute als letzte gewählt habe, ist Bhakti, Hingabe. Und in einer Folge, die noch gar nicht so lange her ist, habe ich ausführlich über Bhakti gesprochen, die Hingabe ans Göttliche, ans Universelle, an etwas Kosmisches und wie wertvoll und wichtig die Idee, etwas Hingebungsvolles zu haben, eine Intention zu setzen für unsere Yoga-Praxis, uns mental auf etwas auszurichten und hinzulenken, wie wertvoll das sein kann und wie sehr das jede Yoga-Praxis, egal welche, tatsächlich ein Upgrade geben kann. Auch hier ist das hingebungsvolle Chanten von Kirtan, von Mantra ein Beispiel für Bhakti oder das Abspielen von eben solcher Kirtan-Musik während der Praxis. Und im Übrigen darf man auch sehr gerne, in meinen Klassen zumindest, lade ich das immer ein, in der Asana-Praxis mitzusingen, wenn man einen Chant hört und in der Körperübung zu sein und laut Shiva Shambho oder Hare Krishna zu chanten und zu singen. Oder die Idee, in eine Asana zu seinen, mit seinen 100% hineinzugehen, das Bein 100% zu strecken. Und damit meine ich unsere eigenen 100%. Mal zu gucken, wo halte ich Dinge zurück und vor allem, warum halte ich sie in diesen Momenten zurück. Die 5 Säulen des Jivamukti-Yoga: Bhakti, Ahimsa, Gewaltlosigkeit, Shastra, das Studium der Schriften, Nada, der Klang, die Vibration innen und außen und das erste Dhyana, Meditation. Diese 5 bilden die Grundlage, die Basis für jede Jivamukti-Yoga-Klasse, für das Üben eines jeder Jivamukti-Yoga-Übenden und Lehrenden und für alles, was wir tun, sagen und machen, können wir eigentlich diese 5 Säulen ganz schön als eine Art Leitfaden nehmen. Ich hoffe, dass dir diese Impulse wieder neue Ideen gebracht haben. Ich danke dir sehr, sehr, sehr fürs Zuhören. Wie immer dafür, dass du diesen Kanal vielleicht abonnierst auf YouTube, auf Spotify, auf Apple Podcasts, wo auch immer du es gerade hörst, weiterempfiehlst, weiter teilst und natürlich über deine Kommentare, Rückfragen und Hinterfragungen, egal auf welchem Kanal. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit.